glaube, dass er immer ein sehr einsamer Mensch war. Andererseits auch mal ein sehr hilfsbereiter Mensch, der sehr viel ausgenutzt wurde, auch durch seine Hilfsbereitschaft. Immer aber nicht ernst genommen hat, dem man wenig zugetraut hat, der auch selbst schnell an seine Grenzen gekommen ist, muss man auch sagen. Aber an welcher Stelle das so gekippt ist, was ich denke, das ist aber nur meine Vermutung. Es gab eine Entwicklung dorthin, was es aber erst kurz vorher gekippt ist.
Aber ich denke nicht, dass das schon Jahre vorher gekippt ist.
Das glaube ich nicht. Wenn das gekippt ist, dann vielleicht ein Jahr, vielleicht 6 Monate vorher.
Kaltenborn. Der Fall Elias und Mohammed. Ein Podcast der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Zusammenarbeit mit Radio Potsdam.
Hi, ich bin Luis Kominka, Redakteur bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung und ihr hört Kaltenborn, der Fall Elias und Mohammed. In den ersten 3 Folgen haben wir geschildert, wie ganz Potsdam im Sommer 2015 nach dem 6 Jahre alten Elias sucht und wie alle Anstrengungen der Polizei ins Nichts führen. Wie dann 3 Monate später in Berlin der 4 Jahre alte Mohammed verschwindet und wie sein Entführer von einer Überwachungskamera erfasst wird. Als die Polizei Silvio S. im Dorf Kaltenborn am Rande von Brandenburg festnimmt, ist schnell klar, die Fälle hängen zusammen. Beide Kinder sind tot. Die Ermittlung und der Mordprozess vor dem Landgericht Potsdam bringen grauenvolle Details ans Licht. Das ist Folge 4 von 6. Ist Silvio S. ein Monster? Mit mir im Studio sind wieder meine Kollegen Nadine Fabian und Ulrich Wangermann. Sie haben damals über den Fall berichtet. 10 Jahre später haben sie alle, die damals wichtig waren, noch einmal getroffen. Die Ermittler, den Staatsanwalt, den Richter, den Verteidiger und einen Anwalt der Familien. Ihr werdet sie im Podcast alle kennenlernen. Hey Nadine, hi Ulrich.
Hi.
Hallo Luis.
Wie immer, bevor wir anfangen, eine Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt. Wer Hilfe benötigt, findet Kontakte zu Hilfsangeboten in den Shownotes. Wir haben letzte Folge schon den Anfang des Prozesses skizziert. Es gibt damals einen wahnsinnigen Medienrummel, der Gerichtssaal ist komplett voller Menschen, jeder Platz im Saal ist besetzt. Gleichzeitig ist der Saal aber nicht weitläufig. Silvio S. und die Mütter der beiden Jungen sitzen nur wenige Meter voneinander entfernt. Und dann geht's auch schon los. Normalerweise ist es ja so, dass erstmal der Angeklagte, in dem Fall Silvio S., befragt wird. Uli, du warst ja an dem Tag im Gericht. Wie lief das denn damals ab, als Richter Theodor Horst Kötter Silvio S. mit der Anklage konfrontiert hat?
Na, er hat seine Personalien bestätigt. Sonst hat er nichts gesagt, also wirklich gar nichts. Er hat nichts über die Taten gesagt. Er hat auch nichts von sich selbst erzählt, was er auch tun könnte. Nichts aus seinem Alltag, nichts aus seiner Schulzeit, seiner Jugend. Er hat wirklich einfach nur geschwiegen.
Ja, dieses Schweigen, das ist ja nichts Neues. Also das kennen wir ja schon. Also Silvio S. schweigt ja eigentlich in diesem ganzen Fall, das hatten wir auch schon in der letzten Folge besprochen, seitdem sein Anwalt, also Anwalt Noll, ihm geraten hat, nichts mehr zu sagen.
Also der Richter Theodor Horst Kötter versucht schon am Anfang des ersten Prozesstages, ihn zum Reden zu bringen. Das ist ziemlich heikel, muss man sagen, denn das steht eigentlich einem Richter nicht zu. Also der Angeklagte kann ja sagen, was er will und kann auch schweigen. Richter Horst Kötter hat sogar damit riskiert, dass der Prozess platzt. Einen Angeklagten, der das Recht hat zu schweigen, zum Reden zu drängen, das könnte ihm eigentlich als Befangenheit ausgelegt werden. Also wenn jemand vor Gericht schweigt, dann darf ihm das nicht als Nachteil ausgelegt werden. Dieses Grenzgängertum von Richter Horst Kötter ist umso erstaunlicher, als ja gerade dieser Richter, und wir haben ihn in der vergangenen Folge ja etwas genauer beschrieben, also immer total korrekt und ausbalanciert ist. Er wirkt nicht wie ein Draufgänger. Man merkt ihm in dieser Situation an, er will tatsächlich, dass die Mütter der toten Kinder Antworten erhalten. Ich glaube, das ist bei ihm wirklich vorherrschend. Das geht so weit, dass die Anwälte von Silvio S. ihm sogar signalisieren, dass sie also kurz davor sind, einen Befangenheitsantrag zu stellen.
Hat Richter Horst Kötter denn mit diesem Drängen Erfolg? Also kann er Silvio S. dazu bewegen?
Überhaupt nicht. Wir werden von Silvio S. bis zum Ende des Prozesses kein Wort mehr hören. Stattdessen passiert was ganz Merkwürdiges. Silvio S. hört sich diese ganzen Scheußlichkeiten in der Anklage an, die Staatsanwalt Peter Petersen vorträgt, und er lächelt dabei. Also das hat mich total fassungslos gemacht. Oft weinen ja so Angeklagte oder schämen sich wenigstens, wenn sie mit ihren Taten konfrontiert werden. Aber dieses Lächeln, das zeigt der Angeklagte immer wieder während des ganzen Prozesses. Ja. Das ist auch anderen aufgefallen. Die Polizeibeamten Annika Dörner und Ulf Brünsing von der Mordkommission, die kennt ihr ja aus der Folge 1. Sie haben uns ihre Eindrücke aus der Vernehmung und aus dem Prozess so geschildert.
Tatsächlich sehe ich ihn noch vor mir. Traurig nicht, eher mehr so, also rein subjektive Wahrnehmung von mir, eher leicht grinsend, hämisch, vielleicht so ein bisschen überheblich. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur meine Wahrnehmung.
Er hat ja auch während der Gerichtsverhandlung ab und an mal so in sich reingelächelt, wo wir nicht wussten, ist das jetzt Unsicherheit, dass ihm etwas unangenehm ist, was der Zeuge da vorne sagt? Oder erinnert er sich womöglich zurück und genießt den Moment nochmal für sich und kein anderer kann das jetzt wahrnehmen, was er gerade wahrnimmt?
Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon alle 6 Folgen Kaltenborn hören. Und zwar auf matz-online.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Die letzten 4 Folgen sind exklusiv mit Matz Plus zu hören. Das Probeabo ist kostenfrei. Anmelden könnt ihr euch auf matz-online.de/kaltenborn. Mehr dazu in den Shownotes.